Sie hören SWR Kultur am Morgen. Die Epstein-Akten sorgen seit Wochen für immer neue Enthüllungen. Und sie sind höchst brisant, denn sie zeigen, dass der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Verbindungen hatte zu Adelsfamilien, zu Politikern und zu Wirtschaftsfunktionären. Mehr als 3 Millionen Seiten, 2000 Videos und ungefähr 180.000 Bilder aus den Epstein-Akten sind jetzt veröffentlicht worden. Und da tauchen Namen auf wie Bill Gates, Elon Musk und auch Ex-Prinz Andrew. Und es sind weitere Namen dazugekommen. Eine ganze Reihe von Investigativjournalisten und Journalistinnen wühlt sich nun durch die Aktenberge und eine davon ist Verena von Ondarza vom Norddeutschen Rundfunk. Und mit ihr spreche ich jetzt über ihre Recherchen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Jeffrey Epstein hat zuerst als Sexualstraftäter von sich reden gemacht. Mittlerweile wird aber auch immer deutlicher, wie sehr er in zum Teil kriminelle wirtschaftliche Geschäfte verwickelt war, auch in Deutschland. Sie kümmern sich vor allem um diesen Aspekt und darüber wollen wir jetzt vorrangig sprechen. Erklären Sie uns bitte erst einmal, wie gehen Sie eigentlich vor bei diesem riesigen Berg an Akten?
Ja, genau. Also es ist ein riesiger Berg an Akten und es ist auch so, dass die Library, so wie sie für jedermann zugänglich ist, nicht so ganz leicht durchsuchbar ist. Deswegen haben wir als Redaktion uns entschieden, die Daten komplett runterzuladen, um sie besser durchsuchbar zu machen. Das ist das eine, wie wir vorgehen. Und das andere ist, dass wir ein Team zusammengestellt haben, in dem Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, die mit einer ganz unterschiedlichen Expertise daran gehen. Also Sie haben ja schon gesagt, ich komme aus dem Wirtschaftsbereich und wir haben aber auch Kolleginnen und Kollegen dabei, die schon viele MeToo-Recherchen gemacht haben, Leute, die eine große Russland-Expertise haben. Und wir versuchen mit dem Background, den wir haben, reinzugehen in die Daten und dann eben gezielter zu suchen.
Was sind so Ihre Ergebnisse, die Sie jetzt vielleicht im Moment auch am meisten überrascht haben? Hat Sie etwas überrascht? Vieles war ja auch schon bekannt.
Wir sind damals über eine Notiz gestolpert, die uns wirklich sehr überrascht hat. Da hat nämlich Epstein an einen seiner Vertrauten geschrieben, hast du Zeit für ein Gespräch mit dem CEO von Saal Oppenheim? Und das hat uns tatsächlich sehr überrascht, denn Saal Oppenheim, das ist ja eine deutsche Privatbank gewesen, die gibt es nicht mehr. Und wir wussten zu der Zeit, als diese Nachricht verschickt wurde, war Saal Oppenheim in einer Schieflage und wir haben uns dann gefragt, hat Jeffrey Epstein möglicherweise Interesse daran gehabt, Saal Oppenheim zu kaufen? Und diese These, die hat sich dann bestätigt, als der große Datensatz veröffentlicht wurde. Da haben wir dann nämlich rekonstruieren können, wie Jeffrey Epstein versucht hat, eine deutsche Privatbank zu kaufen.
Das Ganze war, wenn ich das richtig weiß, 2009. Da war er ja schon ein verurteilter Sexualstraftäter. Wie muss man sich das vorstellen?
Epstein ist in diesem Fall mit Hilfe seines Netzwerkes vorgegangen. Das kann man auch sehr gut an diesem Versuch, die Bank zu kaufen, zu übernehmen, rekonstruieren, weil er nicht selbst auf Saal Oppenheim zugegangen ist, den Dokumenten zufolge, sondern er hat Vertraute von seiner damaligen Hausbank, von JP Morgan, vorgeschickt, diese Gespräche zu führen. Und man sieht in dieser Konversation auch, dass er versucht zu verschleiern, dass er derjenige ist, der da die Bank kaufen wollte.
Aus den Akten geht hervor, dass Epstein auch Kunde der Deutschen Bank war. Was wissen Sie darüber?
Epstein war ab 2013 Kunde bei der Deutschen Bank und diese Kundenbeziehung, die wurde erst beendet, kurz nachdem Epstein dann zum zweiten Mal verhaftet wurde. Das heißt, er ist Kunde der Deutschen Bank geworden, als er schon ein verurteilter Sexualstraftäter war. Wir haben uns angeschaut, aus welcher Motivation die Deutsche Bank den Epstein als Kunden gewonnen hat. Wir haben uns angeschaut, wie sie ihn hofiert hat, wie die Deutsche Bank damit umgegangen ist, dass auch innerhalb des eigenen Unternehmens es Kritik an dieser Kundenbeziehung gegeben hat. Und wir haben uns auch angeschaut, wie dann am Ende diese Kundenbeziehung beendet wurde. Also dass tatsächlich seine erneute Festnahme dann erst der Auslöser war, die Konten zu schließen. Die Deutsche Bank bezeichnet die Geschäftsbeziehung zu Epstein inzwischen auch als Fehler. Also das hat sie schon vor einigen Jahren eingeräumt, dass sie Epstein nicht als Kunden hätte annehmen müssen. Und sagt also von sich selbst, man habe da mit den Behörden vollumfänglich zusammengearbeitet im Nachgang und man habe das sowohl intern als auch extern aufgearbeitet.
Jetzt wurde Jeffrey Epstein ja für seine Sexualstraftaten verurteilt. Lassen sich die denn überhaupt von seinen wirtschaftlichen Aktivitäten trennen?
Nein, also ich würde sagen, auf jeden Fall nicht. Und zwar denke ich, dass auch da seine Geschäftsbeziehung zur Deutschen Bank ein ganz gutes Beispiel ist, um das zu erklären. Was wir sehen in den Dokumenten ist, dass sie damals, als sie sich entschieden haben, Epstein als Kunden anzunehmen beziehungsweise gewinnen zu wollen, dass sie sehr großes Interesse daran hatten, diesen Zugang über Epstein zu diesem Netzwerk zu gewinnen. Er sollte für sie der Türöffner in die Welt der Superreichen in den USA oder weltweit sein. Das heißt, Epstein war aufgrund dieses Netzwerkes, was er sich ja auch durch seinen sexuellen Missbrauch und den Menschenhandel, der damit verbunden war, geschaffen hat, ein besonders wertvoller Kunde für die Deutsche Bank. Und sie hat zumindest zum damaligen Zeitpunkt genau das in Kauf genommen.
Verena von Ondarza gehört mit zu dem Team von Investigativjournalisten, die derzeit die Epstein-Akten durchforsten. Frau von Ondarza, vielen Dank für Ihre Einblicke.
Gerne.